my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung am heutigen Freitag, den 8. November 2013, ist Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg mit Johanna zusammen. Hier sind die Themen der heutigen Sendung: Leistungskürzungen für Flüchtlinge und geplante Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen nach Ungarn wegen Verfassungsbeschwerde vorerst ausgesetzt. Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten.
AKW Neckar-Westheim 2 entsorgte defekte Brennerelement Radioaktivität in der Luft. Nach einer Pressemitteilung des Energiewendekomitees Heilbronn ist am 26. und 27. Oktober 2013 eine bis zu 23-fach erhöhte Radioaktivitätsabgabe in Becquerel beim AKW Westheim Neckar-Westheim gemessen worden. Zitat: Seit dem 26.10.2013 stieg die in die Luft entsorgte Radioaktivität aus dem Block 2 des Atomkraftwerks Neckar-Westheim massiv an, zeitweise bis auf das 23-fache des üblichen, und pendelt sich erst langsam wieder auf den normalen Stand ein. Zitat Ende. Der Vorgang ereignete sich nach dem Wiederanfahren des Reaktorblocks nach der Jahresrevision am 12.10.2013. Am 16.10. war es schon zu einer Fehlfunktion der Steuerung des durch ein geschlossenes Vorschaltventil zum Nachkühl- und Notkühlsystem gekommen, das den Magnetenaustausch mit einer gebrauchten Charge erforderlich macht. Am 23.10. wurde vom Mutterkonzern ENBW die Abschaltung auf den 25.10. mit dem Satz, Zitat: Grund für diese Maßnahme ist, dass Messungen im Primärkreislauf der Anlage auf einen Brennelementedefekt hindeuten, angekündigt, aber von der Atomaufsicht im Umweltministerium nicht mitgeteilt worden. Statt der sonst bei Revisionen üblichen Anstiegs auf das Doppelte der üblichen 312 Millionen Becquerel pro Stunde ging dann am 26.10. mutmaßlich nach dem Öffnen des Druckbehälters ein anhaltender Anstieg auf etwa das Vierfache und am 27. sogar auf das 23-fache, nämlich bis zu 6,244 Milliarden Becquerel pro Stunde. Die Werte sind durch die hohen Tages- und Jahresgrenzwerte trotz gegenläufiger Erkenntnisse zur Niedrigstrahlung und möglich erhöhten Krebsrisiko nach dem Atomgesetz erlaubt. Für Franz Wagner vom Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn, Zitat, ist es ein Skandal, dass der Gesetzgeber in Form der Grenzwerte quasi festlegt, wie viel Krebs ein AKW erzeugen darf. Diese amtliche Verseuchungserlaubnis gilt auch anschließend für stillgelegte AKWs wie GKN Block 1 und erst recht für die schmutzigen Abrissarbeiten. Zitat Ende. Mit der Informationspolitik von ENBW und Umweltministerium geht Daniel Knoll vom Aktionsbündnis Energiewende scharf ins Gericht. Zitat: Warum wurde die Bevölkerung nicht von der absehbaren Radioaktivitätssteigerung gewarnt? Hier geht wohl nur doch Profit vor Sicherheit.
Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Reichspogromnacht. Anlässlich des 75. Jahrestags der Reichspogromnacht werden am morgigen Samstag, den 9. November, Gedenkveranstaltungen in Baden-Württemberg stattfinden. Zitat: Am 9. November 1938 wurden in Deutschland von Nazis die Synagogen geschändet, auch die in Mülheim. Außerhalb jeder bisherigen Vorstellung wurden die Opfer des Pogroms verpflichtet, die Trümmer der beschädigten und zerstörten Synagogen und sonstigen Gebäude zu beseitigen und die Kosten für die Aufräumarbeiten zu tragen. Was mit dem Verbrennen von Büchern 33 begann, endete mit dem Verbrennen ermordeter Menschen in den Vernichtungslagern der Nazis. Zitat Ende. So heißt es in einer Pressemitteilung des Friedensrats Markgräflerland zum 75. Jahrestag der Reichspogromnacht. Der Friedensrat Markgräflerland ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, sich am Schweigemarsch zum Gedenken an die Opfer der Pogrome von gestern und heute zu beteiligen. Der Schweigemarsch findet am Samstag, den 9. November 2013 um 17 Uhr vor der evangelischen Stadtkirche Mülheim in der Werderstraße statt. Auch das antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart ruft gemeinsam mit diversen Gewerkschaften, Linke und antifaschistischen Gruppen zu einer Gedenkveranstaltung am morgigen Samstag, den 9. November 2013 um 16.30 Uhr in Stuttgart auf. In dem Aufruf zur Gedenkveranstaltung in Stuttgart heißt es: An die Opfer der Verbrechen zu erinnern, bedeutet auch heute wachsam zu sein. Nicht erst die Morde der Nazi-Bande NSU zeigen, dass sich Neofaschismus und Rassismus wieder breit machen. Seit 1990 starben 182 Menschen als Opfer faschistischer Gewalt. Auch in der Stuttgarter Umgebung nehmen neofaschistische Aktivitäten zu. Der Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor der ehemaligen Synagoge in Stuttgart-Bad Cannstatt in der Karl-König-Straße zwischen dem Wilhelmplatz und dem Daimlerplatz.
Friedensaktivisten fordern die Grünen dazu auf, die Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr zu kündigen. Friedensaktivisten werden die Mitglieder der Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen am kommenden Samstag, den 9. November in Esslingen mit Flugblättern an ihren am 2. Dezember 2012 gefassten Beschluss erinnern. Danach wird die Landesregierung aufgefordert, Zitat, die 2009 zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg und dem Wehrbereichskommando 4 der Bundeswehr geschlossene Kooperationsvereinbarung spätestens zum Ende des Schuljahres zu kündigen. Zitat, dieser Beschluss ist unerledigt, das Schuljahr 2012-13 mittlerweile mehr als 3 Monate vergangen, kritisiert Roland Blach, Koordinator der Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr, Lernen für den Frieden.
Herbstbelebung im September mildert 9-Monats-Minus auf 0,7%. Die vom Statistischen Landesamt publizierten Daten weisen im September erstmals in 2013 ein kräftiges, auch arbeitstäglich bereinigtes Plus der Umsätze in der verarbeitenden Industrie von 4,9% aus. Während die Konsumgüterindustrie nach wie vor unterdurchschnittlich zunahm, lieferte insbesondere die Investitionsgüterindustrie eine Plus von 5,1%. Dennoch bleibt ein Gesamtminus der ersten 9 Monate von 0,7%. Die Produktionssteigerung in der Automobilindustrie um 10,9% gegenüber dem Vorjahresmonat bei einem 9-Monats-Minus von 3,9% trug wesentlich zum September-Ergebnis bei. Bei den realisierten Umsätzen war es das Exportergebnis insbesondere in der Nicht-Eurozone, die die Produktionsanstiege verursachten. Auch hier war die Automobilindustrie maßgeblicher Faktor.
EWS hält Strompreise bis Ende 2014 stabil. Das regionale Ökostromanbieter Energiewerke Schönau in Bürgerhand, EWS, hat angekündigt, bis zum 31.12.2014 keine Strompreiserhöhung vorzunehmen. EWS begründet dies wie folgt, Zitat, die börsenpreissenkende Wirkung der Erneuerbaren und die reduzierte Industriebefreiung von Netznutzungsentgelten, gegen die wir erfolgreich klagten, gleicht die Erhöhung des EEGs praktisch aus, sodass wir die Strompreise nicht erhöhen und bis zum 31.12.2014 garantieren werden. Das waren die Fokus Südwest Nachrichten vom Freitag, den 8. November 2013.
Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Freiburg, zuständig für die Auszahlung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kürzt Flüchtlingen, die durch die sogenannte illegale Einreise nach Freiburg gekommen sind, die finanziellen Mittel. Das Amt beruft sich hierbei auf vorläufige Hinweise des Integrationsministeriums Baden-Württemberg zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz. Die Umsetzungshinweise aus dem Integrationsministerium, denen in Freiburg Folge geleistet wird, besagen, dass § 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes auch unter Berücksichtigung dieser BVG-Entscheidung anwendbar sei. § 1a des Gesetzes sieht Anspruchseinschränkungen für Personen vor, Zitat, die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen, oder bei denen aus von ihnen zu vertretenen Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Urteile lassen sich ja teilweise verschieden auslegen. Warum legt Baden-Württemberg, warum legt Freiburg das Bundesverfassungsgerichtsurteil so aus, dass dieser Paragraph weiterhin gültig ist? Das fragten wir den Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach und auch Herrn Dr. Schäfer aus dem baden-württembergischen Integrationsministerium. Dieser erklärt:
Ja, also zunächst einmal, es ist nicht nur Baden-Württemberg, das diese Norm so auslegt und das Verfassungsgerichtsurteil, sondern das machen andere Länder genauso. Die Länder haben sich auch hier abgestimmt, was die Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils angeht. Man muss dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat nicht ausdrücklich sich mit der Kürzungsmöglichkeit befasst, also hat keine ausdrückliche Entscheidung zum Paragraphen 1a getroffen, der somit also noch Bundesgesetz ist. Und solange es da keine gefestigte Rechtsprechung gibt, dass es anders auszulegen ist, besteht aus unserer Sicht auch kein Grund, diese Kürzungsregelung zu untersagen. Was die Rechtsprechung angeht, muss man wissen, es gibt bislang nur einstweilige Rechtsschutzentscheidungen von Obergerichten, also den Landessozialgerichten der Länder. Und diese Entscheidungen gehen in völlig unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen, es ist weiter anwendbar, die anderen sagen, es ist nicht anwendbar. Also man kann hier momentan noch nicht von einer gefestigten Rechtsprechung ausgehen, die einheitlich wäre. Das würde natürlich die Situation ändern. Der Bund ist auch nicht tätig geworden. Es ist ja ein Bundesgesetz und damit wäre der Bundesgesetzgeber gefordert, hier für Klarheit zu sorgen. Aber dieses ist bis jetzt nicht geschehen.
Lenkt man hier nicht von der eigenen Verantwortung ab?
Nein, es ist ein Bundesgesetz und damit ist die Bundesebene natürlich zuständig. Das Bundesverfassungsgericht hat auch ausdrücklich den Bundesgesetzgeber hier in die Pflicht genommen, das Asylbewerberleistungsgesetz zu überarbeiten.
Die Verantwortung von sich schieben, was den eigenen politischen Handlungsspielraum angeht, das klingt bei Sozialbürgermeister von Kirchbach so.
Also wir legen das so aus wie alle anderen Stadt- und Landkreise auch. Die Gerichte haben uns da bisher Recht gegeben. Es gab ja schon einige Entscheidungen, die angefochten wurden, aber wir haben da alle Prozesse gewonnen. Man muss ja auch hinzusagen, dass es ja nicht um ganz gravierende Kürzungen geht, sondern mehr zahlen ja seit einiger Zeit alles in Geldleistungen aus und die Geldleistungen werden da differenziert zwischen sogenannten, was bisher als Sachleistung ausbezahlt wurde im Betrag und zwischen dem sogenannten frei verfügbaren Geld, das sogenannte Taschengeld. Und dieses Taschengeld, also das heißt das frei verfügbare Geld, das wird bei den betreffenden Personen, wobei ich habe da mal nachgefragt beim Amt für Soziales, das sind ungefähr noch 20 Leistungsempfänger, wo natürlich auch teilweise Kinder mit dranhängen. Also es ist jetzt nicht eine riesengroße Zahl, das muss man sich jetzt also nicht vorstellen, dass wir bei ein paar hundert Flüchtlingen hier Leistungskürzungen vornehmen, sondern es bezieht sich auf einen kleinen Personenkreis, der die Duldung haben. Und da wird die sogenannte sonstige Geldleistung, also das Taschengeld, bei Erwachsenen um bis zu 50% und bei Haushaltsangehörigen, bei minderjährigen Haushaltsangehörigen zahlen wir 70% aus. Das heißt, da wird eine Kürzung um 30% oder erfolgt eine Kürzung um bis zu 30%. Also da kann uns niemand vorwerfen, dass man hier das Ermessen fehlerhaft ausgeübt haben, sondern Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt Erlasse des Integrationsministeriums und mir ist kein Stadt- und Landkreis bekannt, die das anders handhaben.
Also kein Verstoß gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ein klares Gutachten vom Rechtsamt, dass wir uns da vollkommen im Rahmen des Bundesverfassungsgerichtsurteils bewegen. Es ist auch nicht so, dass es hier um Asylbewerber geht. Ja, es geht im Endeffekt um Personen, Sie haben es ja gesagt, die, sagen wir, einreisen oder eingereist sind, muss man besser sagen, weil die letzten Fälle waren ja im Jahr 2012 zu verzeichnen, die ohne Pass angekommen sind und die auch nicht ins Asylverfahren gegangen sind, sondern die im Endeffekt dann eine Duldung beantragt haben. Also insofern geht es auch nicht um Abschreckung von Asylbewerbern oder von Flüchtlingen. Es geht im Endeffekt darum, dass bei den Personen, wo nahe liegt, dass hier ein Sozialhilfesystem, dass man sich da andocken will, dass da eben die Möglichkeit besteht, da eine Differenzierung zu sonstigen Sozialhilfeempfängern oder Asylbewerbern vorzunehmen. Und das ist vollkommen konform zu dem, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Sie hätten natürlich recht, wenn wir jetzt Einschränkungen vornehmen würden in den sogenannten, sogenannten Beträgen der Sachleistung, also alles, was jetzt zur Ernährung, Gesundheits-, Körperpflege, Bekleidung anbelangt. Wenn wir hier Kürzungen vornehmen würden, hätten Sie natürlich vollkommen recht. Das wäre nicht konform mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Aber wie gesagt, wenn man nur Teile des sogenannten Taschengeldes ausbezahlt, also des frei verfügbaren Betrages, steht es im Einklang. Wie gesagt, alle Gerichte haben uns bisher auch recht gegeben.
Und trotzdem, Herr Kirchbach, auch das Taschengeld für Flüchtlinge als ein Teil der Gesamtleistung orientiert sich am Existenzminimum. Analog auch zu den Leistungen zum Beispiel für Hartz-IV-Empfängerinnen. Es richtet sich also nach dem Bedarf, der laut BVG-Urteil entscheidend ist für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und dieses Gesetz gilt nicht nur für Asylbewerber, sondern für alle Flüchtlinge. Das Land und die Stadt ignorieren also das Existenzminimum. Aber sicher, es gibt da unterschiedliche Rechtsauffassungen.
Ja, aber wie gesagt, es ist keine Kürzung unterhalb des Existenzminimums. Das ist nicht der Fall, sondern das Existenzminimum ist gewährleistet. Und sag mal, gesinnungsethisch kann man sich viel vorstellen, aber wir haben eben auch eine größere Verantwortung. Man muss auch diejenigen, die hier als Flüchtlinge kommen, dann auch zurecht schützen, vielleicht vor denen, die aus anderen Gründen kommen. Insofern bitte ich da einfach um Verständnis, dass man hier aus einer Gesamtverantwortung heraus dann auch sagt, dass hier eine sehr begrenzte Kürzung realisiert wird, wie es andere Stadt- und Landkreise auch machen. Und ich kann nur noch mal betonen, dass wir sehr genau hingucken, dass wir unserer humanitären Verantwortung versuchen, gerecht zu werden und dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil Weichen gestellt hat, die ja eine Besserstellung erfolgt haben gegenüber den zurückliegenden Jahren für das gesamte Bundesgebiet. Und diese Hürde wollen wir auf keinen Fall unterschreiten.
Ja, da werden mal wieder diskriminierte Personengruppen gegeneinander ausgespielt. Und doch, Freiburg und Baden-Württemberg unterschreiten auf jeden Fall die menschenrechtliche Haltung des Bundesverfassungsgerichtes. Aber auf unteren Justizebenen hat man es nicht immer so mit der Achtung der Menschenwürde.
Da ist eben die uns bekannte Rechtsprechung uneinheitlich. Es gibt Landessozialgerichte, die in diesen einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden haben, sie halten es für unzulässig. Andere haben aber entschieden, sie halten es für zulässig, mit dem Argument, es gäbe ja auch in den sonstigen Sozialgesetzen Leistungskürzungsmöglichkeiten, die verhaltensbedingt sind.
Ja, genau. Auch diese verhaltensbedingten Kürzungen, zum Beispiel gegen Hartz-IV-Bezieherinnen, ignorieren das Existenzminimum und sind schon lange ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Ohne dass sich scheinbar die Politik weder in Freiburg noch in Baden-Württemberg noch sonst wo irgendwie bewegt. Soweit ein Beitrag zu den Kürzungen für, in Anführungszeichen, illegal eingereiste Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zu hören waren der Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach und Herrn Dr. Schäfer aus dem baden-württembergischen Integrationsministerium.
Geplante Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen nach Ungarn wegen Verfassungsbeschwerde vorerst ausgesetzt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe teilte am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage des Büros von dem grünen Landtagsabgeordneten Alexander Salomon mit, dass alle geplanten Abschiebungen nach Ungarn vorläufig ausgesetzt werden. Grund dafür sei, dass die Anwältin einer abschiebebedrohten afghanischen Familie eine Verfassungsbeschwerde gegen die Abschiebung nach Ungarn angekündigt habe. Bis die Grundsatzfrage vom Bundesverfassungsgericht geklärt wird, werde das Regierungspräsidium Karlsruhe wohl von Abschiebungen nach Ungarn absehen. In Karlsruhe befinden sich seit Juni 72 afghanische Flüchtlinge aus Ungarn, die wegen der menschenunwürdigen Bedingungen dort nach Karlsruhe weitergeflohen sind. Am Montag erfuhren Karlsruher BleiberechtsaktivistInnen, das Regierungspräsidium Karlsruhe habe vor, am Donnerstag ohne Benachrichtigung mindestens zwei afghanischen Familien nach Ungarn abzuschieben. Daraufhin wurden UnterstützerInnen und Empörten am Dienstag zu einer Telefon- und Faxaktion an das Regierungspräsidium aufgerufen, um Druck gegen diese Abschiebung auszuüben. Doch bereits am Dienstagabend kam eine weitere Nachricht, wonach das Regierungspräsidium Karlsruhe die geplante Abschiebung vorerst storniert habe. Erst am Mittwoch gab das Innenministerium einen Grund für diese Umentscheidung bekannt. Eine der betroffenen Familien werde eine Verfassungsbeschwerde gegen ihre Abschiebung einlegen. Radio Dreieckland sprach am Dienstag, also noch bevor die Abschiebung storniert wurde, mit Kai vom Aktionskreis Flüchtlinge aus Karlsruhe. Er erklärte, warum die geplanten Abschiebungen nach Ungarn und das Vorgehen des Regierungspräsidiums so empörend waren. Das übereifrige Regierungspräsidium Karlsruhe hatte am Anfang dieser Woche Abschiebungen von afghanischen Flüchtlingen nach Ungarn geplant, ohne Rücksicht auf die bereits laufenden Verfahren zu nehmen.
Sie befürchten Abschiebung von verschiedenen Personen am Donnerstag. Eine von diesen Personen, beziehungsweise die Familie, um die es da geht, da hat es vorher schon einen Eilantrag gegeben, der abgelehnt wurde. Und es ist ein Folgeantrag gestellt worden und der ist noch nicht entschieden. Das Regierungspräsidium sagt, dass Eilanträge nicht unbedingt eine aufschiebende Wirkung haben müssen, sondern dass das zuständige Gericht die aufschiebende Wirkung bis zum Entscheid des Eilantrags erst beschließen muss und bekannt machen muss. Und das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mal eben kurzerhand den Telefonhörer in die Hand genommen und die zuständige Richterin angerufen und mit der, ich sag mal, ausgedealt, dass es eben so eine aufschiebende Wirkung in diesem Fall einfach nicht gibt. Und die Richterin hat es dann auch noch nicht mal weitergegeben.
Immer mehr Verwaltungsgerichte, darunter das Verwaltungsgericht Freiburg, lehnen Abschiebungen nach Ungarn ab, wegen der menschenunwürdigen Zustände, denen Flüchtlinge und Asylbewerber dort ausgesetzt werden. Auch das schüchterte die Pläne des Regierungspräsidiums Karlsruhe nicht ein. Auch auf die persönliche Situation der Familien nahm das Regierungspräsidium bei seinen Abschiebeplänen keine Rücksicht.
Es ist so, dass wir zuerst mal von einer Familie gehört haben. Also es geht hier um eine Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder. Und die Oma, die Mutter der Familie, hat einen eigenen Fall. In diesem Fall ist der Eilantrag positiv beschieden worden. Die Frau ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die wird nicht abgeschoben, sondern ihre Familie, die sich um sie kümmern muss, die soll abgeschoben werden. Dann wissen wir noch von einem weiteren Fall. Das ist eine alleinstehende Mutter mit drei Kindern. Diese beiden Fälle, da sind wir sicher, dass sie abgeschoben werden sollen am Donnerstag. Wir wissen nicht und befürchten aber, dass es noch mehr Leute gibt, Menschen aus dieser Gruppe, die einen negativen Bescheid haben und eben abgeschoben werden sollen am Donnerstag.
Entgegen seines Versprechens hatte das Regierungspräsidium die geplante Abschiebung auch nicht vorangekündigt.
Das ist in der Vergangenheit gewesen, gab es mal eine Delegation, die sich mit dem Leiter des Regierungspräsidiums getroffen hat und eben mit ihm über Abschiebepolitik gesprochen hat. Also in der näheren Vergangenheit ist es gewesen und in diesen Gesprächen hat er zugesichert, in Zukunft Abschiebungen vorher anzukündigen.
Erst als die Anwältin einer unmittelbar abschiebebedrohten Familie eine Verfassungsbeschwerde ankündigte, setzte das Regierungspräsidium Karlsruhe die ab Donnerstag geplanten Abschiebungen nach Ungarn aus. Am kommenden Dienstag wird der Aktionskreis Flüchtlinge aus Karlsruhe dem Landesinnenministerium eine Unterschriftenaktion gegen die Abschiebung der Gruppe von 72 afghanischen Flüchtlingen nach Ungarn übermitteln.
Es gab eine Unterschriftenaktion, um den afghanischen Flüchtlingen aus Ungarn zu helfen oder sie zu unterstützen. Diese Unterschriftenaktion ist mittlerweile abgelaufen. Wir haben fast 3.300 Unterschriften gesammelt und werden die übergeben an das Landesinnenministerium. Also das Landesinnenministerium hat sich auch bereit erklärt, diese Unterschriften entgegenzunehmen. Die Übergabe der Unterschriften wird stattfinden am Dienstag, den 12.11. um 17 Uhr im Foyer des Haus der Abgeordneten. Und wir werden in diesem Zusammenhang auch zu Pressegesprächen einladen.
Ob diese Unterschriftenaktion auf Landesebene sowie die Verfassungsbeschwerde auf Bundesebene zu einem endgültigen Stopp der Abschiebungen nach Ungarn führen wird, bleibt abzuwarten. Vorerst hat das Regierungspräsidium Karlsruhe aber angekündigt, alle Abschiebungen nach Ungarn auszusetzen, bis die Verfassungsbeschwerde entschieden wird. Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest in der Ausgabe von Freitag, den 8. November 2013. Verantwortlich für die Sendung war heute Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die GEMA-freie Musik kam aus ISSB aus Belarus und David Diga aus Polen.